Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Migration, das ist das Dauerthema in Österreichs Politik und auch bei den bevorstehenden EU-Wahlen. Tausende Menschen, die sich auf der Flucht befinden oder einfach die Hoffnung auf ein besseres Leben haben, kommen Monat für Monat bei uns an. Und spätestens dann stellt sich die Frage, wie unser Land die Männer, Frauen und Kinder, die bleiben dürfen, am besten aufnimmt. Eine Schlüsselrolle spielen hier die Schulen. Denn bereits in frühen Jahren entscheidet sich, wer in Österreich ausgegrenzt oder tatsächlich integriert wird. Mein Kollege Tobias Holub hat mit Innenpolitik-Redakteur Gerald John darüber gesprochen, wie überlastet unser Schulsystem wirklich ist und woran Integrationsversuche scheitern.
Gerald John, du berichtest für die Standard Innenpolitik und Chronik unter anderem über Bildungsthemen und ich weiß, wir hatten gerade erst vor kurzem einen Podcast, wo es um dieses Thema Familienzusammenführung von geflüchteten Menschen, die nach Österreich gekommen sind und ihren Kindern gegangen ist. Da hat man sich jetzt insbesondere im Schulsystem, gerade in Wien erinnere ich mich, auch Sorgen gemacht über eine mögliche Überlastung, die bevorstehen könnte. Kann man mittlerweile schon einschätzen, wie sich das entwickelt hat?
Naja, die Ursache, wie wir letztes Mal ja auch besprochen haben, ist, dass es in Österreich halt Menschen gibt, die Asylstatus haben und die wollen dann verständlicherweise irgendwann ihre Familien nachholen. Und deswegen kommen derzeit viele junge Menschen neu ins Land, vornehmlich nach Wien, wo eben auch ihre Eltern und ihre Geschwister leben. Im Vorjahr war es schon rund 6000 Kinder im schulpflichtigen Alter und jünger und der Trend setzt sich vorerst fort. Und er hat sich jetzt auch im Frühling oder im Frühsommer nicht verlangsamt, habe ich nachgefragt, also im Büro des zuständigen Bildungsstaatsrats und Vizebürgermeister Wiederkehr. Das Niveau ist konstant hoch. Jeden Monat kommen über 300 bis 400 syrische Kinder, die dann in die Schule wollen, rein. Und wenn man sich die Maizahlen anschaut, dann könnte das eher sogar noch ein bisschen aufwärts gehen. Ja? Das ist jetzt nicht nichts. Das ist eine große Herausforderung für die Schulen, denn die müssen die auch unterrichten können. Also es beginnt so bei banalen Dingen, wie dass man einfach auch Raum und Klassenräumlichkeiten dafür braucht. Der Staat baut da Container. Die sollen dann jetzt zum Beginn des neuen Schuljahres stehen. Aber noch schwieriger ist wahrscheinlich, diese Kinder so zu unterrichten, dass sie auch wirklich vorankommen. Denn dass die alle nicht Deutsch können, ist logisch. Aber dabei bleibt es ja nicht. Also viele haben keine geordnete Schullaufbahn hinter sich, weil sie auf der Flucht waren. Und ein Anteil ist nicht einmal alphabetisiert, wie man so hört. Also da geht es drüben überhaupt einmal irgendwie was zu lesen, zu lernen, in welcher Sprache auch immer.
Wir wissen, in unserem Schulsystem gibt es ja auch nicht unendlich viele Ressourcen. Da ist immer schon am Limit gearbeitet worden. Und wie du sagst, wenn da jetzt teilweise hunderte zusätzliche Kinder im Monat dazukommen, kann das Lehrpersonal damit umgehen? Sind die darauf vorbereitet?
Meiner Einschätzung nach nicht genug, fürchte ich. Und das deckt sich mit genügend Stimmen von Experten und Lehrern auch leider. Es ist ja nicht so, als wäre bisher alles eitle Wonne schon gewesen an den Schulen. Das muss man ja auch sagen. Also war schon bisher die Situation nicht ganz leicht. Der Anteil der Kinder mit nicht-deutscher Alltagssprache ist seit Jahren kontinuierlich gestiegen. In Wiener Mittelschulen macht er mittlerweile 80%, also in Wiener Volksschulen 64,7%. Die Ergebnisse der PISA-Tests zeigen, dass die Integration, wenn man sie jetzt an den Leistungen in den Schulen misst, schon jetzt nur in bescheidenem Ausmaß gelingt, kann man sagen. Obwohl mehrheitlich in Österreich geboren oder schon länger im Land, fallen Migrantenkids doch deutlich stark ab. Also der Rückstand auf die autochthonen Gleichaltrigen entspricht 2 bis 3 Lernjahre, kann man so sagen. Und ein Aufholprozess zeichnet sich in den Daten bisher nicht ab. Ja. Und da kommen jetzt eben noch die tausenden neuen Kinder dazu und deswegen sprechen auch manche Lehrerinnen und Lehrer von Überforderungen und rufen vor allem nach mehr Unterstützung in Form von Personal. Also sei es mehr Lehrer, um zu zweit oder zu dritt sogar in der Klasse stehen zu können oder eben auch Sozialarbeiter, die dem unterstützend helfen könnten. Ja. Und ein Problem dabei ist eben auch, dass sich die Probleme an manchen Standorten besonders ballen.
Du hast auch konkret für einen Artikel mit einer Volksschuldirektorin über diese Situation gesprochen. Was hat die dir für einen Eindruck da erzählt?
Naja, die Volksschuldirektorin Monika Mikotzki, mit der ich gesprochen habe, leitet eine Schule, in der 82% Migrationshintergrund haben. Also für die Hälfte der Neuanfänger reichen die Kenntnisse in Deutsch jetzt nicht aus, um dem Unterricht gleich folgen zu können. Aber das ist interessanterweise nicht in einem klassischen Zuwandererbezirk wie Favoriten oder Brigittenau, sondern in Döbling, der nominell der drittreichste Bezirk im Durchschnitt Wiens ist. Aber dort gibt gibt es eben nicht nur Villenviertel und Heurige, sondern auch manche große Wohnblocksiedlungen und dort leben halt auch Migranten. Und dort nimmt eben Mikotzke, also die Direktorin, ein Phänomen wahr, das man als Segregation kennt. Ja. Im heurigen Frühjahr erzählt sie, als die Schuleinschreibungen anstanden, hätten sich zahlreiche deutschsprachige, also in Österreich verwurzelte Eltern dagegen gewehrt, dass ihre Kinder in die Schule im Olympiapark, das ist die Schule, zugewiesen werden. Und letztlich war es so, dass sie dann Erfolg hatten. Die Bildungsdirektion hat diesen Eltern andere Schulplätze zugewiesen oder manche sind direkt in Privatschulen gegangen. Und Mikotzkes Schule hat dann halt stattdessen wieder Migrantenfamilien bekommen, also die Kinder aus Migrantenfamilien bekommen. Die haben ja auch keine Vorbehalte gegen diese Schule.
Aber das heißt, diese Direktorin sagt, es wäre besser, wenn da eben zum Beispiel Kinder drinnen wären mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, vor allem auch unterschiedlichen Sprachkenntnissen. Warum ist das wichtig?
Naja, Mikotzke sagt, dass die Integration viel besser gelingen könnte, wenn es Zugpferde gäbe. Also wenn sie deutschsprachige Schülerinnen aus bildungsaffinen Familien drinnen hätten, die quasi als Stärkere den Schwächeren Vorbild sein könnten, wo die Schwächeren dann lernen könnten und die mitziehen. Also diese Durchmischung könnte da helfen, dass der eine vom anderen lernt und vom anderen profitiert. Aber dem läuft halt das System zuwider, wie die Schulplätze vergeben werden. Also derzeit können Eltern eine Wunschschule angeben. Erst wegen mangelnder Plätze nicht alle Wünsche erfüllbar sind, sondern sollen dann objektive Kriterien zum Zug kommen. Also eben wie lange ist der Schulweg, ist schon ein Bruder oder eine Schwester in der Schule. Die Bildungsdirektion sagt aber, in den überwiegenden Fällen geht es sich aus, dass die Wünsche erfüllt werden. Und genau das kritisiert Mikotzke, weil genau das zu Segregation führe. Wohin sollen wir die Kinder integrieren, wenn aus Familien der Aufnahmegesellschaft nur ein geringer Anteil in einer Schule ist, fragt sie. Und dazu muss man auch sagen, also was die Direktorin berichtet, ist sicher kein Einzelfall. Also Ähnliches hört man auch in Erzählungen immer wieder. Es hat sich in bestimmten Gegenden Wiens eben so eine klammheimliche Trennung etabliert zwischen verschiedenen öffentlichen Schulen. Die Eltern aus den Bildungsschichten schicken ihre Kinder an die Standorte mit einem guten Ruf. In den anderen ballen sich eben integrationsbedürftige Klientel und dort gibt es dann Zuwandereranteile von 80-90% und mehr. Und dieser Ruf setzt sich immer weiter über die Generationen fort. Das wird, das sagen die Leute weiter. Und ungewöhnlich ist halt, dass mit Kotzke das jetzt eine Lehrerin offen ausgesprochen hat und sich dabei auch nicht vor Kritik an der zuständigen Stelle gescheut hat, weil sie sagt ja, nicht nur die Eltern, auch die Bildungsdirektion arbeite gegen eine bessere Durchmischung.
Gerald, was haben denn diese Eltern gesagt? Also was hört man da von dieser Seite, von der Seite, die sagt, wir wollen unsere Kinder eben nicht in eine Schule geben, wo eben ein hoher Anteil von Kindern mit Migrationsanteil ist. Warum ist das so? Wie wird das begründet?
Naja, die Direktorin Mikotzke sagt, also ein Satz, den sie sehr oft hört, lautet, der fängt immer wieder so an, ich bin nicht ausländerfeindlich, aber. Also den bekommen sie oft zu hören. Und sie meint auch, ja, persönlich würden sie sicher die wenigsten Eltern selbst als xenophob einstufen, aber letztlich wollten sie dann doch die Segregation. Und sie meint halt, unreflektierte Vorteile führten dazu, dass eine Schule wie die ihre von vornherein abgeschrieben werde, weil es eben so einen großen Ausländeranteil gibt oder Zuwandereranteil. Ich möchte jetzt die heimische Mittelschicht sicher nicht pauschal von Ausländerfeindlichkeit freisprechen. Bei manchen Eltern wird das sicher ein Motiv sein, genauso wie ein gewisser Standesdünkel, dass man sich für etwas Besseres hält. Aber ich warne schon davor, das zu pauschalisieren. Also da gibt es schon noch Motive, die mit all dem nichts zu tun hat. Man muss sich jetzt einmal hineinversetzen als Vater oder Mutter. Ja, man steht vor der Wahl. Auf der einen Seite gibt es eben eine Schule mit dem guten Ruf, da schicken alle Bekannten möglicherweise ihre Kinder hin, die Freunde aus der sogenannten Bildungsschicht. Ne? Dann gibt es die andere Schule eben mit einem Migrantenanteil vielleicht von 90%, wo die Mehrheit der Schüler schwierigere Voraussetzungen mitnimmt und wo die Schule erst einmal überhaupt kämpft, damit viele überhaupt dann mal Deutsch können. Ja? Und da stellen sich halt schon viele Eltern die Frage, naja, kann mein Kind, wird mein Sohn oder meine Tochter da genug gefördert, wenn die Schule sonst so viele andere Probleme hat, dass es selbst auch noch zulegt, obwohl es schon gut Deutsch kann. Also werden sich halt einige sagen, naja, Durchmischung schön und gut, allgemein sicher wichtig, aber soll mein Kind das Einzige sein und das Erste sein, das dieses Schema der Segregation durchbricht?
Also anders gesagt, die Eltern sagen, wenn mein Kind jetzt zum Beispiel gut in Deutsch ist und dann aber in eine Klasse kommt, wo die Deutschkenntnisse so weit hinten sind, dass das alles aufgeholt werden muss, dass man nicht weiterkommt, dann ist das ein Nachteil, auch Thema Leistung. Kann man das irgendwie unter einen Hut bringen, diese Integration und dieses Leistungsthema?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Problem. Ja. Ich glaube, ein Weg ist tatsächlich, was viele Lehrer fordern, dass es mehr Unterstützungspersonal einfach gibt. Also wenn in einer Klasse vielleicht zwei Lehrer drinnen stehen, auf jeden Fall in der Klasse, dann kann man ein bisschen differenzieren drinnen. Also dann kann sich der eine oder die eine um die eine Gruppe kümmern und die einen Kinder fordern und die anderen halt jene Kinder, die schon ein bisschen weiter sind. Da kann man das ein bisschen individuell besser fördern, je mehr Personal es da gibt. Ne. Und ein Weg, um das zu erreichen, wäre eben ein sogenannter Chancenindex. Das heißt, jene Schulen mit Größenherausforderungen, Herausforderungen, bekommen mehr Geld und somit mehr Personal. Das bringt jetzt nicht nur bessere Ressourcen zur Integration, sondern vielleicht sogar einen Wandel bei der Verteilung der Schüler. Denn ich habe einmal mit dem Mario Steiner, einem Experten vom IHS, gesprochen und der meinte, na, wenn es sich einmal auszahlt, Migranten aufzunehmen, dann würden diese zu einem begehrten Gut werden, glaubt er. Und dann würden Brennpunktschulen womöglich Geschichte werden. Also das würde möglicherweise eine bessere Durchmischung bringen und das könnte dann ein Schritt sein, das zu erreichen. Gibt es allerdings bis jetzt nur eine Light-Version. Also die Regierung hat zwar sowas wie einen Chancenindex ausgerufen, aber nur in Form eines Pilotprojekts, der all auf 100 Schulen beschränkt ist. Und das ist alles erst im Anlaufen. Also da ist man sehr spät dran.
Du bist, was du hörst. Du bist, was du schaust. Du bist, was du teilst. Du bist, was du liest. Du bist, was du diskutierst. Kritisch, offen und unabhängig, wie du. Der Standard, der Haltung gewidmet.
Du hast vorher angesprochen, dass das Prinzip grundsätzlich so funktioniert, dass man einer Schule zugewiesen wird an einem bestimmten Ort und dass es jetzt aber noch Ausnahmen gibt, dass man sich das dann doch noch aussuchen kann. Wenn es jetzt aber mehr Druck gibt, dass eben die Kinder mehr durchmischt werden sollen, auch was Sprachkenntnisse angeht und so weiter, könnte es dann in Zukunft so sein, dass es gar keine Ausnahmen mehr gibt und dass man sich eben gar nicht mehr aussuchen kann, wo man das Kind in die Schule gibt?
Ja, so war es früher einmal und das wäre jetzt auch der Vorschlag der Direktorin Mikotzki. Also früher sollten Kinder jener Bildungsstätte in jenem Einzugsgebiet zugewiesen werden, zu dem auch ihre Wohnadresse zählt. Also in Bezirken wie Döbling ließe sich dann eine gute Durchmischung erreichen, glaubt Mikotzki, sodass niemand mehr Bedenken haben müsse, in einer bestimmten Schule zu landen. Allerdings glaube ich, dass das sicher nie kommen wird. Also die Bildungsdirektion hat schon mehrmals betont, dass sie diesen Weg nicht einschreiten will. Es ist letztlich auch eine politische Entscheidung. Ein sachlicher Einwand ist, dass, wenn man das machen würde, möglicherweise viele Menschen ihre Kinder, die es sich leisten können, zumindest in die Privatschule geben. Ja? Und dann hätte man erst recht wieder die Segregation. Bisher ist dieser Riesenrun auf die Privatschule in Wien noch nicht eingetreten. Also da sind die Zahlen relativ konstant. Aber das könnte dann natürlich sein. Man muss sich auch überlegen, ob so etwas dazu führen kann, dass auch die Viertel dann, manche Wohnviertel, noch homogener werden, als sie sowieso sind, dass halt von aus mit manchen Kretzeln die letzten Deutschsprachigen oder viele Deutschsprachige halt abziehen, weil sie meinen, naja, wenn ich meine Kinder dann genau in diese Schule geben muss, das will ich nicht, dann ziehe ich lieber gleich woanders hin. Also das muss man alles mitbedenken, ist nicht so einfach. Und letztlich politisch spricht wahrscheinlich dagegen, dass es, ich glaube oder fürchte, dass es einen Aufstand in der Mittelschicht geben würde, würde man das machen, dass man die Schulen diktiert. Also ich glaube, da würde die Stadtregierung oder welche Regierung das auch immer in Österreich machen will, massiv fürchten müssen, den Zorn auf sich zu ziehen.
Wäre vielleicht eine Option, dass man mehr auf Ganztagsschulen setzt oder auch einen Hort zum Beispiel, der über die normale Schule hinaus eben noch Möglichkeiten bringt, die Sprachkenntnisse zum Beispiel zu verbessern am Nachmittag und so weiter?
Also ich halte Ganztagsschulen für einen Schlüssel zur Integration. Das ist nicht das Beste. Also wenn Kinder noch nicht gut Deutsch können, dann ist jede Minute wichtig, wo sie das üben. Ne? Und wenn sie dann auch am Nachmittag im schulischen Umfeld sind, in Betreuung und dort auch Deutsch sprechen hauptsächlich, dann geht das sicher mehr voran, als wenn sie, keine Ahnung, irgendwo abhängen im Park oder Videospielen den ganzen Tag, was halt leider auch vorkommt. Ne? Und jetzt rede ich noch nicht von kulturellen Einflüssen, also im Extremfall in irgendwelchen dubiosen Vereinen oder gar irgendwelchen Moscheen ihre Zeit verbringen, wo sie keine sinnvollen Dinge lernen, sondern islamistisch geprägt werden. Also das gibt es ja auch, das ist jetzt nicht die Regel, das will ich überhaupt nicht pauschalieren, aber Ganztagsschulen würden auch ganz viele autochtone österreichische Kinder profitieren, das wäre eine gute Idee. Das müsste man halt aber dann verpflichtend machen. Also es reicht nicht zu sagen, man steigert das Angebot, das für jeden, das da ist, weil dann erreicht man möglicherweise erst recht wieder nicht die Kinder, die es brauchen. Und man hat dann vielleicht auch nicht die dabei, die die Zugpferde sein könnten, von denen wir gesprochen haben.
Ja. Gerade ich würde gerne noch ein Detail ansprechen, von dem ich vor wenigen Tagen erst gehört habe. Es gibt in gerade Boulevardmedien teilweise auch ganz wilde Berichte über so Dinge wie, dass Kinder bei ihnen in der Schule nicht mehr, zum Beispiel war ein konkreter Fall, aus der Bibel vorlesen dürften, weil da von den Lehrpersonen eine Rückmeldung kommt, wie dass Kinder aus anderen Kulturen, die zum Beispiel nicht christlich geprägt sind, die könnten das negativ auffassen. Wie geht man mit solchen Diskussionen um?
Ja, also den konkreten Fall, das war ein Artikel, glaube ich, in der Kronenzeitung. Ich habe den jetzt nicht recherchiert, ich kann nicht nachprüfen, ob das so wirklich war und wie das die Lehrerin begründet hat. Aber was da jetzt mitschwingt, ist natürlich so eine gewisse Erfahrung oder das Gefühl, dass da halt der Islam auf dem Vormarsch ist in den Schulen. Also dass eine islamische Einstellung überhand nimmt und dass möglicherweise die Lehrer zu wenig entgegensetzen dem. Ja. Dem kann man sich nur in anekdotischer Form irgendwie so nähern. Also so repräsentative Aussagen sind darüber schwierig. Also man hört das schon immer wieder, von Lehrerinnen und Lehrern, ja, der Islam gewinne an Terrain. Kopftücher breiteten sich aus und würden immer weiter ins Gesicht gezogen. Manche Burschen spielten sich da als Religionswächter auf, sagten anderen, was sie zu tun hätten im Namen des Islam oder nicht. Und da gibt es diese Haram-Debatte. Haram, also was heißt das? Es ist unislamisch, dass das bis hin zur Jause irgendwie exekutiert wird. Fast schon ein Klassiker ist die Anekdote, wonach Lehrerinnen bereits von kleinen Buben nicht für voll genommen würden und von männlichen Mitgliedern muslimischer Familie konsequent den Handschlag verweigert bekämen. Hört man auch wieder, aber es lässt sich, wie gesagt, schwer quantifizieren. Also die Einschätzungen reichen da von Einzelfall bis zu gängiger Praxis. Ich glaube, dass es dort natürlich schon klar ein deutliches Auftreten der Lehrerinnen und Lehrer braucht, also dass man da genau Grenzen setzen muss, was in einer Gesellschaft wie der österreichischen möglich sind, was da hier die Regeln sind und dass es da hier bei uns Toleranz gibt und religiöse Gebote jetzt in der Schule eigentlich nichts verloren haben.
Wenn man jetzt dem Mann zuhört, der am Ende des Tages für das Bildungssystem in Österreich verantwortlich ist, dem Bildungsminister Martin Polaschek, dann hört man auch vor allem Warnungen vor Kriminalität, vor allem konkret vor einem Gewaltproblem, das es an Österreichs Schulen geben würde. Wie meint ihr das und lassen sich mit solchen Statements diese ganzen Probleme, Thema Integration, die wir heute gehört haben, lösen? Ist das die richtige Richtung?
Naja, es ist schon legitim, das Problem anzusprechen, finde ich, aber nicht so, wie das Polaschek zuletzt getan hat. Denn er hat vorgerechnet, dass die Zahl der angezeigten Straftaten von 2021 bis 2023 massiv gestiegen sei. In Wien haben sich die Anzeigen demnach sogar verdoppelt. Ja? Und die Mehrheit der Tatverdächtigen habe keinen österreichischen Pass. Aber er hat nicht erwähnt, dass wegen der Schulschließungen im Zuge der Pandemie davor ein starker Rückgang in den Zahlen eingetreten ist. Ja? Also da gab es einen richtigen Einbruch. Und wenn man schon seriös vergleicht, dann müsste man die Zeit vor der Pandemie mit jetzt vergleichen. Und wenn man das tut mit 2019, dann schaut die Rechnung ganz anders aus. Also da gab es dann österreichweit nur ein Plus von 1,2%. In Wien allerdings war der Anstieg schon markanter, das muss man auch sagen. Aber unterm Strich, finde ich, war das eine Verdrehung der Zahlen, die eines angeblichen Mannes der Wissenschaft, der Polaschek als Ex-Unirektor ja sein sollte, nicht würdig war, finde ich. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es schon legitim, würde ich sagen, denn nur wenn die Zahlen konstant sind, heißt das ja nicht, dass sie kein Problem sind. Man könnte auch sagen, man hat bisher nicht gut genug hingeschaut. Und man hört schon auch von Lehrern immer wieder Schilderungen über Gewalt. Also der Lehrergewerkschafter Paul Kimberger hat zum Beispiel gesagt, also es ist immer noch ein Minderheitenphänomen, aber es habe jetzt in der Intensität zugenommen. Also die Grenzen hätten sich da verschoben. Das muss man schon ernst nehmen. Und ich spreche immer wieder auch mit dem Herrn Christian Klar, einem Schuldirektor aus Wien-Floridsdorf. Also der hat da schon von verschiedenen Facetten von Erpressungen und Mobbing und auch nationalistisch grundierten Gewaltausbrüchen gesprochen. Also ich finde, man muss das schon thematisieren und über mögliche Maßnahmen sprechen. Was von Lehrerseite immer wieder kommt, ist die Möglichkeit, dass man einzelne Kinder, die wirklich das Problem sind, da so für eine Zeit oder im Endeffekt, wenn es nicht anders möglich ist, auf Dauer woanders hingibt, also eine extra Schule hingibt. Weil der Erfahrung nach sei es oft so, es liege oft am ein, zwei Rädelsführer, die dann die ganze Klasse verderben. Wenn die weg sind, funktioniere es plötzlich. Ja, dann gibt es ja die Idee von so Timeout-Klassen, wo sie eine Zeit lang allein sind und wenn es dann nicht besser geht, ist halt schwierig, weil die will halt keine andere Schule natürlich haben und in eine extra Schule zu stecken, wer will dort unterrichten und was macht man mit diesen Leuten? Es ist ein schwieriges Problem, muss man sagen. Aber ansonsten hilft, glaube ich, auch das, was eh immer wieder gefordert wird, ja, mehr Personal, also mehr Schulpsychologen, mehr Sozialarbeiter und ein statt dann nur jetzt irgendwie so die Sache zu dramatisieren mit Zahlen, wie das der Minister getan hätte, hätte er ja in den vergangenen Jahren da stärkere Initiativen setzen können.
Es liegen Konzepte auf dem Tisch, wie du heute erklärt hast. Der erste Schritt wäre da auch mehr reinzustecken in unsere Schulen. Vielen Dank dir für den Einblick heute, Gerald John.
Gerne.
Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Die hat heute mein Kollege Scholt Wilhelm für Sie.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss. Und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, am Sonntag steht in Österreich die EU-Wahl an. Ein Blick auf die Umfragen zeigt, dass die FPÖ nach wie vor ganz klar auf Platz 1 liegt. ÖVP und SPÖ hingegen bewegen sich kaum vom Fleck. Die SPÖ liegt knapp vor der ÖVP mit 24%, während die FPÖ mit 27% das Feld anführt. Verschiebungen gab es hingegen bei den kleineren Parteien. Die Neos konnten in den vergangenen Monaten zulegen und liegen bei den Umfragen jetzt bei 14%. Die Grünen haben hingegen seit den Vorwürfen gegen Lena Schilling rund 3 Prozentpunkte verloren. Zweitens. Manche Lebensmittel werden durch den Klimawandel um einiges teurer. Das liegt vor allem an den Extremwetterereignissen, die durch den Klimawandel begünstigt werden. Die diesjährige Orangenernte zum Beispiel ist die schlechteste seit 36 Jahren und das schlägt sich auf den Preis nieder. Seit 2022 ist der Rohstoffpreis für den Orangensaft um fast 200% angestiegen. Andere Lebensmittel, die davon betroffen sind, sind beispielsweise Kakao und Oliven. Um größere Verluste zu umgehen, setzen Landwirtschaften auf resistentere Sorten. Biobauern sagen zudem, dass eine biologische Landwirtschaft für gesündere Böden sorgt und bei Extremwettern robuster sei. Drittens, die Europäische Zentralbank dürfte heute Donnerstag das erste Mal seit etwa 8 Jahren die Leitzinsen senken. Erwartet wird eine Senkung des Hauptleitzinses um 0,25%. Damit würde der Leitzins unter 4% fallen. Was die Senkung des Leitzinses genau für die Österreicherinnen und Österreicher bedeutet, das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zumindest ein wenig aufatmen dürften wohl auch heimische Kreditnehmer und Nehmerinnen. Und viertens, wie jedes Jahr wurden auch heuer die 50 besten Restaurants der Welt ausgezeichnet. Auf Platz 1 ist dieses Jahr Disfruta aus Barcelona. In der prestigeträchtigen Liste ist auch ein österreichisches Lokal zu finden, und zwar das Steirereck in Wien, das etwas weiter runtergerutscht ist, dieses Jahr auf den Platz 22. Wer also vor allem internationale Inspiration für das nächste kulinarische Erlebnis braucht, der findet die Liste auf der standard.at. Dort gibt es auch alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Besser Leben. Der gibt in der aktuellen Folge Tipps, wie man zu einem interessanteren Gesprächspartner wird und wie man allgemein bessere Gespräche führt. Besser Leben finden Sie auf allen Podcast-Plattformen und auch auf der standard.at. Unterstützen können Sie uns vor allem mit einem Abonnement, aber wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Diese Folge gestaltet wurde von meinen Kollegen Tobias Holub und Clarissa Donati. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Ich bin die Franziska.
Ich bin der Martin.
Und wir wollen besser leben.
Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen, und probieren es auch gleich selber aus.
Bei besser leben, jeden Donnerstag eine neue Folge.